Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtisch, Phase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Janik, wie geht's dir?
Nico, danke. Sehr gut geht's mir. Schön, dass du wieder da bist, nachdem du mich letzte Woche ja alleine gelassen hast.
Oh, das ist schon lange her wieder, ne? Da bin ich am Flughafen gestrandet, habe ich gemerkt. Mhm. Ja, stimmt, da bin ich von einer Reise gekommen, ne? Manchester. Und die Streiks des Landes haben dazu geführt, dass ich dann am Ende in der Lufthansa Lounge in München, ich glaube Frankfurt war es, 6 Stunden verbracht habe.
Der feine Herr.
Ja, genau. Und genauso war es aber auch, weil es das ist ein Organismus in sich. dieses mit, also es gibt ja schon so die verschiedenen Statusse, so auf Stati, wenn du auf Fluggesellschaften unterwegs bist und sowas alles. Und die bittere Realität da war schon manchmal ein bisschen unangenehm. Ich saß in der Ecke, hab mir Getränke geholt, hab gearbeitet, ganz langweilig.
Sehr
dieses
vernünftig.
Wochenende war aber schön, ne? Wir haben Hip-Hop ein bisschen durchgespielt, haben eine neue Reportage gedreht und so. War ein Konzert von Tom Hanks und da kommt was Schönes und es war sehr viel Hip-Hop im Gebäude. Heute hast du dir mal überlegt, das war dir zu viel Hip-Hop, deswegen brichst du mal ein bisschen auf und damit wir den Leuten erklären müssen, warum hier genauso viel Hip-Hop im Gebäude ist heute, ne?
So sieht's aus, ja, mal ein bisschen was anderes. Und nur Hip-Hop ist ja irgendwie auch langweilig. Deswegen geht's heute ein bisschen um Rap, ein bisschen um Rock und dann gucken wir mal, wo wir uns dazwischen wiederfinden. Dazu haben wir natürlich wie jede Woche auch zwei sehr, sehr nice Gäste eingeladen. Bei unserem ersten Gast haben wir tatsächlich Glück, dass er mit uns spricht, weil er sich zuletzt auf den Mond zurückgezogen hat, aber jetzt endlich wieder bei uns ist. Am 22. März kommt sein neues Album Off raus. Herzlich willkommen, Alligator. Moin.
Ja, servus.
Schön, dass du da bist. Ich hab dich schon vermisst.
Ja, eben. Also ebenso. Ich weiß nicht, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben, aber am Stammtisch war ich noch nie. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal... Doch, ich war schon mal am Stammtisch. Aber ich war länger nicht mehr an einem Stammtisch, glaube ich.
Ja. Stark.
Ja, genauso stark. Unser zweiter Gast, der war auch noch nicht selber beim Stammtisch dabei, aber wie er uns eben erzählt hat, ist er auf jeden Fall großer Fan des Formats und von Backspin überhaupt, was uns natürlich sehr, sehr freut. Musikalisch kommt er aus einer ganz anderen Richtung. Er spielt nämlich in der Punkrock-Band bei den Beatsteaks, ist aber großer Beatsteaks, wollte ich jetzt Schmieder sagen.
Komm nochmal rein.
Großer Beastie Boys-Fan, so sieht's nämlich aus. Herzlich willkommen, Totze.
Ja, schönen guten Tag. Danke, dass ich da sein darf. Große Ehre hier.
Ich habe schon gehört, hast ja im Vorfeld erzählt, du hast uns schon mal zugehört hier, ne? Das macht uns ja natürlich auch sehr stolz.
Nicht nur das, ich habe euch auch gelesen. Ich habe damals den Metal Hammer, die Visions, die Juice und die Backspin abonniert und also querbeet. Und ab und zu noch den, wenn ich es verstanden habe, den Musikexpress oder irgendwie ein bisschen oder die Ox und ach ja, auf jeden Fall. Für mich war das immer wichtig. Backspin immer weit vorne, auf jeden Fall, ja.
Das waren noch Zeiten. Alter Schwede.
Wenn man 30 Euro am Kiosk ausgeben hat, am Bahnhof oder so, oder 30 Mark.
So viele Zeitschriften.
Ja, mega.
Ehrlicherweise, ich mag das immer und wir müssen natürlich aufpassen, dass wir hier nicht zu viel in alten Zeiten schwelgen, auch wenn der ein oder andere Klassiker so natürlich dahin führt. Und wahrscheinlich auch so ein bisschen die Gründe dafür, dass Alligator so ein Album macht, wie er macht. Da gibt es aber eine Stufe davor, über die du gerne mit der Redaktion mal oder wo ihr gerne drüber sprechen wolltet, denn es liegt auf dem Tisch, es ist offenkundig. Wer Alligator Singles gehört hat, weiß, wo sich das Ganze hinbewegt. Wir müssen heute mal herausfinden, warum. Aber es geht eigentlich um was Grundsätzliches bei uns.
Genau. Es geht um, wie ich eben schon meinte, Rap und Rock. Und beim ganz objektiven Hinhören ist es ja irgendwie erstmal ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn da die zwei Genres aufeinandertreffen. Und wir wollen einfach mal drüber sprechen, was steckt denn eigentlich dahinter? Wo liegen Gemeinsamkeiten, Unterschiede dieser beiden Kulturen? Wie hat sich das Ganze in den letzten Jahren so entwickelt? Was ist passiert? Und wie gut verstehen sich Rap und Rock eigentlich? Das fragen wir uns diese Woche im Stammtisch.
Und da fangen wir mal an bei dir heute, Janik. Denn das wird auf der anderen
Seite. Mir.
Ja, ich möchte mal von dir wissen, welche Verbindung siehst du zwischen den Genres in deinem ganz privaten Konsum?
Also, wenn ich an Rap und Rock denke, dann denke ich absolut, weil ich es mega viel gehört habe früher, an das Collabo-Album von Linkin Park und Jay-Z. Ich weiß gerade nicht mal mehr, Collision Course hieß es, glaube ich. Mhm. Und das ist tatsächlich so die Verbindung, die ich dazu habe. Oder meine erste Assoziation, sagen wir mal so.
Dann sind wir nämlich gleich in die Generation. Alligator, was ist der Grund? Oder was ist für, nee, fangen wir mal an, der Dame. Was ist deine erste Verbindung, dein Verbindungsstück zwischen diesen Genres?
Also Linkin Park trifft es schon ganz gut, weil das auch eine Zeit ist, mit der ich aufgewachsen bin. Aber irgendwie war dieses Jay-Z Linkin Park Album für mein Gefühl dann schon fast doppelt gemoppelt, weil Linkin Park an sich ja schon ein Hybrid war aus harten Gitarrenriffs und Drumsets und gesampelten Drums und Rap-Elementen. Das war ja schon der Hybrid. Und gut, Jay-Z nochmal dazu zu holen, natürlich auch smarter Move, um das Ganze nochmal zu veredeln. Aber dieser Hybrid, der war schon da und das haben auch andere probiert in der Zeit und praktischerweise oder unglücklicherweise, wer weiß, bin ich halt genau in dieser Zeit aufgewachsen und habe das halt alles so aufgesogen und das ist jetzt halt drin, muss wieder raus irgendwann.
Ich habe noch viel, viel frühere Verbindungen und Erinnerungen. Trotzdem ist das bei dir ganz genauso, ja. Ne? Ich glaube, wir müssen herausfinden, Bart ist ähnlich grau, Jahrgang wahrscheinlich ähnlich angesiedelt, weil, also wir könnten jetzt ganz am Anfang bei Aerosmith und Run DMC und Walk This Way anfangen, wahrscheinlich der Mutter dieser Hochzeit und sowas alles. Aber was sind so deine Verbindungsstücke, die dich dann auch nachhaltig vielleicht beeinflusst haben?
Das hätte ich auf alle Fälle auch genannt. Bei mir ist es aber noch ein bisschen krasser, die License to Ill von den Beastie Boys, wo dann halt zum Beispiel Slayer-Gitarren gesampelt wurden oder wo Kerry King oder Hannemann, ich weiß nicht, einer von beiden sogar im Studio war und Gitarre gespielt hat. Und da fing es bei mir eigentlich an, das für mich. Und dann war es, ich glaube, Rage Against the Machine mit dem ersten Album war auch noch ein bisschen vor Linkin Park und vor Jay-Z, war?
Ja. Fast 10 Jahre, würde ich sagen.
Genau, also das so die Zeit. Und dann war es bei mir, weil ich ja so aus dem Hardcore komme, so Biohazard, so Bands, die auch eher mit so Staccato-Gesang gearbeitet haben, war das bei mir eigentlich so Mitte der 90er, wo dann so Crossover kam. Und damals noch, wie bei der NDW noch relativ richtig cool war. Dann waren dann so die ersten Sachen, die waren so richtig cool. Als so Linkin Park kam, weiß ich gar nicht mehr, das habe ich dann ja nicht mehr gehört. Dann war ich so durch. Aber die erste Limp Bizkit war ich noch so, oh krass, das ist ja fett. Und halt Rage Against the Machine war eigentlich, also wenn ich ehrlich bin, gibt es nur eine einzige Crossover-Band für mich, das sind eigentlich Rage Against the Machine. Und dann gibt's halt noch diesen besagten Judgment Night Soundtrack, den ich vorhin noch kurz schon angerissen habe, wo halt unfassbare Kollaborationen gab und aber trotzdem der beschissenste Film aller Zeiten war mit Ice-T in der Hauptrolle. Aber die Platte, die war essentiell für mich.
Ja, großartig. Ey, eigentlich an der Stelle, Mic Drop, wir können das Ganze jetzt hier beenden, auch keine Diskussion aufkommen lassen, weil Rage Against the Machine und Judgment Night, wenn das nicht mit in der Rechnung ist, bin ich definitiv auch raus. Aber, und das zeigt das Schöne, es ist ja über die Jahre immer wieder Verbindungsstücke, ne? Trotzdem hat man sich für die eine oder andere Seite so entschieden. Alligator, gib mir mal einen Blick. Du als natürlich jemand, der musikalisch ein bisschen breiter aufgestellt ist, ganz klar, und dann irgendwann dem Rap-Genre so quasi angeschlossen und damit Erfolge gefeiert. Welche Rolle hat Rock immer in deinem Leben gespielt?
War irgendwie immer da und war so ein bisschen auch, ja, war das Surfbrett, auf dem ich surfen gelernt habe vielleicht. Ich habe einfach damit Musik gelernt, sozusagen. Und mit irgendeiner Musikrichtung lernt man ja Musik. Lernt man so Intervalle kennen und Melodiefolgen und Tonhöhen und wie man ein Arrangement macht, wie ein Song aufgebaut ist. Deswegen glaube ich auch, sogar in meinen ersten Rap-Sachen, die ich so produziert habe, die ja halt ja keine verzerrten Gitarren drin hatten oder kein Drumset, sondern Fruity Loops Beats waren. Selbst da drin hat sich das unterschwellig irgendwie schon eingenistet, dass meine Hörschule eigentlich aus dem Rock kam, dass ich halt einen Pre-Chorus baue, dass ich halt irgendwie Bridges gemacht habe und so kleine Handgriffe, die sich da irgendwie eingeschlichen haben, weil ich es so gelernt habe.
Bei dir ist das ja am Ende auch beruflich eine Entscheidung geworden und da ist ja was draus entstanden. Warum Rock und nicht Rap, wenn du die Verbindung schon früh gesehen und gefühlt hast?
Lustig ist ja, bei mir ist es genau andersrum. Ich habe mal ein Interview von Lukas irgendwo gesehen, du hast auch System of a Down als großen Einfluss genannt und so Metal. Absolut. Und ich finde tatsächlich, wenn man das dann hört, dann kriegt man so mit bei der Mucke. Bei mir war es genau andersrum. Ich habe tatsächlich angefangen mit 12, 13, da war 87, da Hip-Hop und Rap zu hören. Und dann kam ganz schnell so Punk und Hardcore, deswegen hatte ich von Pre-Chorus und Bridge noch ganz lange keine Ahnung, weil ich gab's ganz oft da noch nicht. Und das kam erst irgendwann, das ist dann irgendwo zusammen, weil ich finde tatsächlich diese Unterteilung, diese Rap und Rock und die Musik, das kriege ich ganz oft so mit, immer nur so im Hip-Hop und Rap-Kosmos, dass da andere Musiken immer so besonders betrachtet werden. Also bei mir war damals so, ich fand halt die Beastie Boys, LL Cool J, total super. Und dann kam irgendwann aber auch schnell wie sie Depeche Mode und so Synthpop. Dann kam aber auch gleich so Breakdance-Mucke, die halt komplett instrumental war. Und dann kam aber irgendwann auch ganz schnell Punkrock und Hardcore und die Bad Brains. Und das war immer total egal. Und das ist in meinem Freundeskreis oder auch bei den KollegInnen, mit denen ich so zusammen Musik machen darf oder so, ist das ungefähr genauso. Die haben alle irgendwie alle gehört. Also bei uns war die erste All-Platte oder irgendeine Slayer, Rain and Blood, war genauso wichtig wie die erste Beastie Boys oder die, weiß ich, Down with the King von Run DMC oder sowas. Das gab's überhaupt keinen Unterschied. Und es war immer nur, ist es ein Muted Lied oder ist es kein Muted Lied?
Aber war das nur dein Freundeskreis oder war das auch die gesamte Generation gefühlt, die das so gemacht hat? Weil ich habe da irgendwie eine sehr unterschiedliche Erfahrung gemacht in meinem Aufwachsen.
Naja, wenn ich das jetzt, also klar, wenn du jetzt so in die normale Disco gegangen bist mit 13er in Berlin-Lichtenberg und dann haben alle da so diese Musik abgefeiert und wenn man sich dann angefangen hat, selber für ein bisschen andere Musik noch zu interessieren, hast du dir ja quasi noch deine Kumpels gesucht, mit denen du dann die anderen Sachen gehört hast. Und schon bist du ja in so einer Bubble. Du hast dich natürlich für den coolsten gehalten, ob das so war, möge jetzt mal dahingestellt sein. Aber dann war das irgendwie, also wir sind dann halt in so einer Disco, da lief immer so Manchester Raves, so Stone Temple, Charlatans, Happy Mondays und Stone Roses. Und dann sind wir weiter und sind irgendwie in den Fresser, da lief die Musik. Und das war immer nur Leute aus meinem Freundeskreis, die auf Mucke gestanden haben. Und dann ging es irgendwann ins Esso und ins Trash. Und das war eigentlich teilweise egal, welche Musik. Hauptsache, man hat irgendwas Besonderes da drin gesehen. Wir haben aber damals auch keine Musik gemacht, muss ich sagen. Du hast, glaube ich, viel früher angefangen mit Mucke machen. Bei mir war das ganz lange immer nur so, oh, was finde ich geil. Und da war es immer, ja, was das für Mucke war.
Ja, es geht so früh habe ich eigentlich auch nicht angefangen, aber trotzdem war da schon ein krasses Lagerdenken. Und vielleicht hattest du einfach die richtigen Freunde und das ist gut so. Aber bei mir war das schon so, dass in meinem Umfeld die Leute sich schon klar zugeordnet haben einem Genre und entsprechende Klamotten gehörten dazu.
Genau.
Entsprechende Art, sich auszudrücken, zu sprechen. Da waren die Punker, die sahen aus wie Punker, da waren die Hip-Hopper, die sahen aus wie Hip-Hopper und die waren halt teilweise auch ein bisschen unversöhnlich und ich fand das immer schade, weil ich eigentlich alles mochte.
Ich bin ja in Berlin-Lichtenberg groß geworden, wir hatten, glaube ich, also wir waren irgendwie die Normalos, die halt keine, nicht bei den Lichtenberger Stürmerhools waren und so Nazi-Hooligans oder Nazi-Skins waren, sondern wir waren halt die, also das war ganz einfach, entweder warst du halt Fascho oder du warst kein Fascho. Und dann hast du halt, bist du halt die Young, wenn du halt Grufti warst oder so Darkwave oder New Romantics, also so Synthpop gehört hast, oder du warst sogar Punker oder Hip-Hopper oder hast Skateboard-Mucke gehört oder so. Alle die waren ja nur nicht Faschos und deswegen gab's, irgendwie ging das, die haben auch zusammen, deswegen war auch, ist das Thema, was ich mitgebracht habe, geht auch in die Richtung, auch im Jugendclub, was ich nicht so oft besucht habe, da hingen halt die Punks rum und dann aber auch die Hip-Hop-Dudes und die haben irgendwie zusammen Sachen gemacht, das war irgendwie, gab's diese, und vielleicht war ich auch aus Ostberlin komme, ich weiß nicht, das ist dann irgendwie provinziell, aber du bist ja auch in der Provinz groß geworden, oder?
Ja, total. Und ich bin halt in so einer Rock-Hochburg eigentlich groß geworden. Um mich rum und auf meiner Schule, da hat eigentlich niemand Rap gehört. Da war es halt eher ein bisschen uncool, diese Musik zu hören oder geschweige denn zu machen.
Ach echt?
Da war so rund um Bremerhaven, da war irgendwie viel Punkrock und Ärzte und Hosen, das waren natürlich damals irgendwie die großen Namen. Und da hat man sich dran orientiert.
Ich will mal ganz kurz mit reinspringen, weil es gibt ja schon so ein bisschen Unterschiede auch in dem Status, in dem Moment, wo es aufeinander getroffen ist, die Etablierung der Mucke so, denn Rock ist in der Zeit, wo Rap und Rock aufeinander getroffen sind, die vorherrschende Mucke neben der Popmusik, hat die ganze Welt einmal umgarnt und es gibt ganz viele, im wahrsten Sinne des Wortes, Rockstars und Millionäre und erfolgreich und riesengroße Musikindustrie und Rap-Musik als Teil der Hip-Hop-Kultur etabliert sich erst langsam und wird nicht gesehen und wird nicht gehört und wird auch nicht ernst genommen. Oder? Also habt ihr das auch so wahrgenommen, dass doch immer der große Onkel Rock so ein bisschen stiefmütterlich auf den kleinen Neffen Rap geguckt hat?
Bei mir war Mitte der 80er, als der Film Beat Street rauskam. Da war ich noch in der DDR. Und der Film kam raus, weil Harry Belafonte, der Produzent dieses Films, als sozialistisch denkender Mensch galt. Deswegen hat man den Film quasi in der DDR lizenziert und hat sich damit aber schön gepflegt ins enge Knie fickt, weil wir natürlich reingegangen sind. Uns sollte erklärt werden, dass die Kids in den Bronx, dass sie es richtig beschissen haben. Das sieht man auch bei den Bildern, weil die Bronx halt nicht geil aussah. Aber wir sind natürlich da rein und dachten uns, Alter, ey, die sind ja die Allercoolsten. Wir wollen unbedingt so sein wie die. Und es gab nix. Und deswegen war Rap auf immer bei uns in der Schule, als Lukas eben meinte, dass da Hosenärzte und Rock, bei uns in der Schule, klar, da waren Hosenärzte, dann waren leider auch die bösen Onkels relevant, das muss ich ja einfach, das ist einfach so. Und aber gleichzeitig haben alle auch Rapmusik und alle haben Breakdance gemacht. Das ist, glaube ich, so ein Ostding. Also Hosenärzte, so ein paar Idioten, die so Fascho-Scheiße gehört haben. Und dann war Beat Street einfach so krass präsent und so krass, also hat Hip-Hop auf immer so krass nach vorne gebracht, dass das alles ungefähr gleich war. Und dann kam irgendwann die Wende und dann habe ich auch angefangen, selber Musik zu machen. Und dann war mir das aus anderen Gründen egal. Aber zu dem Zeitpunkt gab's, also war das für uns, war der kleine Neffe Hip-Hop, hat eigentlich den großen Finger gezeigt in einem weißen Handschuh und sah einfach viel cooler aus mit seinem Kangolett als die ganzen Rock- und Punk-Typen, fand ich damals.
Ja, aber dann will ich nochmal zurück. Trotzdem, warum hast du dann die Mucke gemacht, die du gemacht hast?
Weil das einfacher ist als Rap für mich. Also, pass auf, ich muss ja nur einen Akkord können. Ich brauche drei Finger. Muss einen Akkord können und dann schiebe ich den einfach auf diesem Holzding hin und her und mit der rechten Hand mache ich ding, der ding, der ding, ding, der ding. Und das war einfach, weil doch viele mal sagen, Rap ist so niederschwellig und so. Ich gebe es ja zu, das hört ja hier vielleicht keiner. Ich habe ja auch schon mal versucht zu rappen und auch auf Tour haben wir, ich habe eine MPC mit dir gehabt, wir haben Beats gebaut. Das kannst du dir nicht vorstellen, das ist unterirdisch. Und das ist, ich finde, das ist ja eine echt hochqualifizierte Kunstform, das muss man ja können. Aber eine Punkrock-Gitarre spielen oder so, das geht schon irgendwie. Das war tatsächlich niederschwelliger für mich, Punkrock zu machen. Und dann gab es halt einfach eine Phase, so Ende der 80er, 90er, als dann auch noch Grunge kam und dann kam Britpop und dann kam dieser Skatepunk und dann kam NoFX und dann war das einfach für mich, dann musste das einfach alles mit Gitarre sein. Da wollte ich keine gesampelten Beats hören und keine Raps, dann musste das Gitarre sein. Und dann war halt, kam irgendwann diese Band und dann habe ich da einfach mitgemacht.
Und andersrum, Alligator, warum ist Rap das Genre geworden? Also bei allen Vorleistungen wäre es ja am einfachsten gewesen, eine Rock-Kombo, mit einer Rock-Kombo um die Lande zu ziehen.
Nee, war es nicht tatsächlich. Und es ist eigentlich genau derselbe Grund wie bei Totze. Es ist einfach nur so, dass ich keine Menschen gefunden habe, die mit mir eine Rockband gründen wollten. Das hat einfach an den Bandmitgliedern gemangelt.
Hättet ihr euch
gemangelt.
Mal getroffen früher.
Ja, Mangel an Möglichkeiten ja, auf jeden
Mangel,
Fall.
Mangel an Menschen einfach. Wobei, also es gab ja Menschen, aber ich war halt auch noch gut eigenbrödlerisch unterwegs, wobei ich jetzt auch gar nicht weiß, warum ich da in der Vergangenheitsform spreche, weil das bin ich immer noch. Aber das hat vielleicht auch dazu geführt, dass ich jetzt nicht unbedingt auf Leute zugegangen bin oder einen Aushang im Edeka gemacht habe, wo drauf stand, suche Band. Suche Crossover New Metal Band. Das ist, glaube ich, nicht in meiner Natur gewesen und deswegen war es einfach einfacher, mich alleine hinzusetzen an meinen PC und mir Fruity Loops illegal herunterzuladen. Das kann man jetzt ja mit dem Abstand der Zeit auch gerne mal sagen. Und das war halt wirklich niederschwellig.
Das ist geil. Ja, kannte ja keinen, ne?
Ja, und ehrlicherweise, das ist ja fast die traurige Geschichte dabei, weil wer weiß, was für ein Rockstar aus dir geworden wäre.
So hast du aber also, ist er doch, aber ist
ja,
er doch.
Ja, aber Rockstar.
Mit Delay.
Ja. Mit schon 1900 irgendwann oder 2000 irgendwann kein Problem in den Radio, in den Radios platziert zu werden und offene Türen bei jeder Art von Fernsehshow. Dann, wir hätten schon, was weiß ich, irgendwo 2010 den Auftritt von Wetten, dass von der Alligator Rockband sehen können. Hat ist aber nicht passiert, weil Rap-Stiefmütter dich behandelt wurde, oder? Also was sind so für euch die elementaren Unterschiede zwischen den Musikgenres? Und ich lege die Kultur bewusst ein bisschen zur Seite, weil das zu spitzfindig wird.
Ich spiele ja nun seit fast 30 Jahren in einer Rockband und wir wurden auch noch nie zu Wetten, dass eingeladen.
Du hast noch nie Wetten, dass gespielt.
Wir sind auch keine großen Rockstars und uns weiß ich nicht, was alle Klischees, die man so. Ich glaube, ich will jetzt da Lukas gar nicht, aber ich glaube, wenn man halt so Musik macht, wie die man machen will, die man selber machen will und wie er schon selber sagte, da selber so ein bisschen eigenbrödlerisch unterwegs ist, dann geht da, glaube ich, nicht gleich eine Rockstar-Karriere einher, bloß weil man eine Gitarre umzuhängen hat. Ich glaube, das schließt sich sowieso aus, solange man individuell oder irgendwie selber coolen Scheiß macht. Das wollte ich bloß kurz loswerden. Deswegen, ey, keine Ahnung, ich kenne so viele Leute, die in Bands spielen, die auch sagen, was, ihr spielt in der Wuhlheit, das ist ja krass. Das ist einfach, also Rockmusik beschützt dich nicht davor, Rockstar zu werden. Oder, ja, habe ich das richtig formuliert? Ja, ihr wisst.
Kann einen auch gut beschützen, davor Rockstar zu werden. So. Dabei ist es irgendwie, also ich finde die Genres ehrlich gesagt gar nicht so unterschiedlich. Und vielleicht ist es auch deswegen, dass ich mich genau in diese zwei Genres so sehr reingefuchst habe wie in keine anderen Genres, weil ich da immer die Gemeinsamkeiten gesehen habe. Und ehrlich gesagt habe ich Hip-Hop auch immer mit meinem Verständnis so gesehen, dass es halt, also zumindest Rap-Musik, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht über die Kultur sprechen, würde ich mir nicht anmaßen, aber nennen wir mal diesen Bereich Rap-Musik, und den habe ich so verstanden, dass man da halt einfach Musik aus anderen Genres genommen hat, aus dem Funk, aus dem Jazz, gesampelt hat und darauf halt gesprochen, rhythmisch, Stimme drauf getan hat. Gesprochene, rhythmische Stimme drauf getan hat. Und eigentlich ist es dann quasi austauschbar, welche Musik da drunter liegt. Solange halt irgendwie Drums drin sind, ist es irgendwie egal. Und deswegen habe ich mich nie dran gestört, ob da jetzt irgendwie Funk drunter war oder ob da ein Rockbeat drunter war, weil rappen kann man, finde ich, auf alles.
Trotzdem, wenn man dann 30 Jahre lang Teil einer Rockband ist und es dann um Mucke geht und dann geht es auch um irgendwo Business und um Job und um Reichweite und Erkennbarkeit, und dann wird Rap immer größer. So, nervt das?
Jetzt sag ich, was will er denn? Ja, so der Zeitgeistzug ist auf alle Fälle immer mit Wahnwitz der Geschwindigkeit an uns vorbeigehuscht. Das habe ich immer noch gemerkt. Aber ich muss ja auch sagen, wir waren ja, finde ich, ja ein bisschen zu spät. Also noch so 5 Jahre früher, da hätten wir noch den richtigen Goldrausch noch miterlebt. Aber ich sag mal so, als das mit den Beatsticks irgendwie so 2004, 5, 6, 7 so ganz gut funktioniert hat und wir bei Rock am Ring erst irgendwann vor Kid Rock im Zelt gespielt haben, nachmittags um 3, und dann irgendwann doch auf der Hauptbühne vor System of a Down spielen durften oder so. Oder vor den Smashing Pumpkins. Also ist ja alles gut gegangen. Also wir haben ja alles mitgemacht. Und als dann irgendwann andere Musik wichtiger oder für Kids relevanter wurde, ja, das ist doch voll geil, weil erstmal habe ich es ja selber gehört, und dann war es ja in den 80ern, 90ern ja auch schon so Golden Era. Da war Rap auf immer das Größte. Und dann ging es halt wieder kurz weg, dann kam Rock und dann kam jetzt, zwischendurch kommt immer mal Elektro, obwohl Elektro ist ja immer da, und jetzt ist mal Rock wieder kurz weg und jetzt kommt es vielleicht wieder, weil jetzt ein Alligator-Album rauskommt, jetzt wird eine neue Zeit eingeläutet. Wisst ihr, also irgendwie, und da, glücklicherweise sind wir ja immer noch in der wahnsinnig unfassbaren Position, wir können ja weiter noch Musik machen und auch noch davon leben, obwohl wir das jetzt schon seit 30 Jahren machen. Von daher gibt es erstmal keinen Grund. Aber dass ein paar Bands, die wir mal mit auf Tour hatten, dann jetzt irgendwann, also dann so, ist schon interessant, sag ich mal, ja.
Aber warum macht man, also wenn Rap ist ja da, ne? Rap dominiert alles, hat alle Genres übernommen, also auch alle Spots übernommen, das Radio wird langsam übernommen, ist alles da. Alligator, warum machst du ein Rock-Album jetzt auf einmal? Es wäre doch so einfach, jetzt die nächsten Alligator, klassischen, an Anführungsstrichen, Alligator-Alben zu machen, um damit dann schon die Speerspitze der Pop-Übernahme zu sein, und jetzt machst du auf einmal ein Rockalbum.
Ich habe analytisch in einem Meetingraum festgestellt, dass man antizyklisch arbeiten muss und den nächsten Zug mitnehmen muss, der gerade noch nicht da ist und der dann vielleicht kommt, und deswegen habe ich es kalt berechnet.
Finde ich aber auch plausibel, weil du bist ja auch berühmt dafür, dass du in deinem Leben also alles immer aus kühler Berechnung gemacht hast und nicht
genau.
Viel Kunst.
Ganz genau. Nee, ich dachte gerade, während ihr geredet habt, dass ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten so als Musiker. Man kann halt gucken, was ist gerade im Trend, und irgendwie gucken, ob man da mitmachen kann und da irgendwie einen Take zu hat. Oder man macht einfach eine Sache und macht die einfach sehr lange, und dann kommt die schon ein paar Mal in Trend. Also
ja.
Kommt dann halt wieder, und dann ist sie halt weg ein paar Jahre, und dann muss man halt einfach durchhalten, und dann ist sie halt irgendwann wieder da. Also man kann einfach dabei bleiben und einfach abwarten und nicht zum Zeitgeist kommen, sondern den Zeitgeist zu sich kommen lassen. Und das ist halt auch eine Variante, aber ich bin halt viel zu neugierig auf irgendwie neue Sachen. Und die Sache mit diesem Metal-Album, oder ist es ja kein Metal-Album, ist eher ein Crossover-New-Metal-Ding mit meinen eigenen Vorlieben und so. Aber das war eigentlich unabhängig von irgendwelchen Zeiten, sondern es war einfach schon, war mir ein Anliegen schon seit Jahren und ich habe einfach noch nicht die Zeit und den Moment gefunden und jetzt war es halt soweit und ich dachte auch die ganze Zeit, ich habe damit jetzt bestimmt so ein Alleinstellungsmerkmal und das ist auf jeden Fall nichts, was im Trend ist und nichts, was irgendjemand anders macht und deswegen kann ich das jetzt einfach mal machen und mache da mein eigenes Ding mal wieder und dann habe ich aber gesehen, als ich fertig war mit der Platte, dass es mittlerweile doch auch tatsächlich so ein paar andere Leute gibt, die gerade wieder Rap mit harten Gitarrenriffs verbinden und das auch ganz geil machen, sogar im deutschen Bereich. Und das hätte mich ärgern können, aber ich habe mich eigentlich darüber gefreut, weil da ist man nicht so alleine.
Ja, ich wollte nämlich gerade fragen, weil jetzt so, ich habe gestern oder vorgestern so einen Limp Bizkit-Auftritt vom Lollapalooza in Chile mir angeguckt, glaube ich, letztes Jahr oder dieses Jahr. Es ist ja meist die einzige Band, die noch Musik macht auf der Bühne, selbstständig. Und es wird ja immer größer. Die sind doch größer als jemals zuvor, oder? Gefühlt. Also da geht doch jetzt gerade wieder, das, was du sagst, man muss die Baggy-Hosen einfach bloß 10 Jahre länger anlassen. Irgendwann sind die schon wieder modern und dann ist man total weit vorne, wie es mit der Mode jetzt so ist. Ich finde auch das Crossover bei den Kids gerade, selbst meine Tochter meinte so letztens, hier so mit Linkin Park und so, also das ist doch jetzt gerade, geht doch bei denen so ein bisschen, die Gitarre kommt doch gerade wieder ein bisschen, oder?
Ja. Die kommen wieder, auch Bands kommen wieder, habe ich das Gefühl. Nachdem jetzt irgendwie 10 Jahre oder länger vor allem Solo-Artists erfolgreich waren und die Charts dominiert haben, habe ich das Gefühl, junge Leute gehen wieder in Bands. Die lernen wieder ein Instrument und setzen sich zusammen. Da muss man mal eine Lanze brechen für die Gen Zs, weil die irgendwie Bock drauf haben. Ich finde es gut.
Kennt ihr die Band Turnstile? Sagt das irgendjemand von euch
was? Ja, sicher.
Es ist so eine Hardcore-Band,
die irgendwie. Deswegen, dann bin ich der Einzige, der sie nicht kennt.
sicher nicht. Nee, das ist so eine Hardcore-Band. Die kommen eigentlich ganz klar aus dem klassischen Hardcore und haben sich auch mittlerweile über die letzten, die sind 2 Jahre am Stück gewesen. Das ist eine Platte, die war überall Platte des Jahres und die haben, sind zu so einer ganz festen, ultra-stylischen und ganz, ganz top Rockband sich gemausert. Und es war für mich so, oh krass, ey, die sind ja. Die haben jetzt gerade den Sommer, den so eine Band haben sollte, wenn sie richtig Glück haben. Und das ist so ein bisschen der Gradmesser für mich. Und dann kriegst du so mit, dass halt Limp Bizkit und ich glaube, ich weiß ja nicht, ob die Goane Apes nicht letztens auch was gemacht haben oder so. Oder irgendwelche Sachen, die jetzt so älter waren.
Die spielen auf jeden Fall wieder.
Genau, die spielen jetzt wieder und dann denke ich mir so, okay, alles klar.
Achso, ich dachte, du wolltest gerade noch was sagen.
Achso,
nee, ich habe kurz die Pause gelassen.
Ich habe nur den Mund geöffnet. Manchmal öffne ich den Mund.
Das zum Atmen wahrscheinlich. So. Ne? Es wirkte so, als ob du eine Rede beginnen möchtest, aber ich würde dann jetzt sonst den nächsten Ball zuwerfen, da ihr ja auch 2 Themen mitgebracht habt, die ich auf jeden Fall noch mit einbringen möchte. Und beide passen hervorragend hier angeknüpft. Ich fange aber mit dem einen an und mit der kleinen Einladung dazu, dass schon auch eine gewisse Attitude in der Musik entscheidend dafür ist, ob sie cool ist oder nicht. So, denn es muss mehr sein als Mucke. Sonst sind wir bei Popmusik oder bei Fahrstuhlmusik und dann geht sie an dem vorbei und ist egal. Das heißt, es braucht Ecken und Kanten. Und ich weiß nicht so viel über Rock, aber trotzdem, oder ihr beiden gerne, wann gibt es diese Attitude immer noch so, wie es sie früher gab? Verliert die sich irgendwann? Brauche es die immer wieder? Und da sind wir nämlich bei deinem Thema, weil ich nämlich die gleiche Diskussion an anderer Seite auch schon geführt habe und da noch ein bisschen gleich ausführen kann. Dein Thema ist ja so ein bisschen, ob noch Punk im Hip-Hop ist eigentlich, womit er ja irgendwie angefangen hat in Deutschland.
Lukas, würdest du was sagen, wegen Rock und cool und wegen cool und nicht cool und so?
Ja, ich glaube, Nico hat ein bisschen mehr auf dein Thema gezielt und
Cringe lassen wir noch, keine Sorge.
Das ja, genau, ich meinte jetzt gerade, weil die Frage doch war da an uns beide wegen, weil er nicht so viel Ahnung von Rock hat. Also dann sag ich mal kurz, ich bin mal mit meinem Freund Tobi Schaper, von dem ich dich übrigens ganz lieb grüßen soll, Lukas. Du warst letztens bei ihm bei der Sendung, bei Deluxe Musik oder so.
Ja, und, dankeschön.
Er war ganz angetan, und hat gesagt, ganz tolles Gespräch. Und mit Tobi Schaper bin ich mal nach Bremen gefahren, weil ich im Tower aufgelegt habe. Und wir haben uns über Bands unterhalten, die wir per se peinlich finden. Und wir sind, weil Tobi immer, wenn er langsam fährt, 90 fährt, wir sind, glaube ich, 4 Stunden nach Bremen gefahren. Und wir haben wirklich nicht aufgehört, Bands aufzuzählen, die wir uncool finden. Und das waren größtenteils Rockbands. Da will ich jetzt ja keine nennen. Aber ich will damit bloß sagen, dass egal in welchem Genre, gibt überall wahnsinnig viel coole und wahnsinnig viel uncoole Musik. Das ist, wie gesagt, total egal, welche Art von Musik. Das wollte ich bloß mal kurz vorne wegschicken.
Ja, und, stimmt wahrscheinlich.
Ja, und wegen dem Punk. Ja, bei mir war damals, als so Hip-Hop kam, und Hip-Hop kam bei mir tatsächlich auch so mit so deutschen oder DDR-Rap-Bands, Electric Beat Crew, Electric Bean Posse, die dann zwar noch Englisch gerappt haben, aber das war dann ja auch so ein bisschen gegen das Establishment. Und dann kam ja irgendwann kurz, das war dann schon 90er, war so Kill the Nation with a Groove, dann kam irgendwann, dann kamen die absoluten Beginner, dann kam die Motorsäge, die eine Hakenkreuzfahne zerflext hat, dann gab es irgendwann IOZs, wo Punk-Bands und Hip-Hop-Bands einfach zusammengespielt haben. Dann gab es ja auch noch so ein bisschen so ein paar Sachen, die man nicht unbedingt sagen sollte. Also es gab auch so ein bisschen so eine Art Awareness. Und das ist ja irgendwann alles so ein bisschen flöten gegangen. Und ich habe mich einfach gefragt, weil ich das tatsächlich nicht mehr so richtig verfolge, aber irgendwann war für mich Hip-Hop und tatsächlich sogar noch mit Agro Berlin, weil man da mit den Eltern halt und den Lehrern auf den Sack gehen konnte, ja noch irgendwie mit einer Punk-Attitüde versehen. So ein bisschen war ja so ein bisschen, ach komm, fickt euch da mit eurem Spießerscheiß, sag ich mal ganz blöd. Und jetzt ist ja Rap irgendwie so ganz doll in der Mitte angekommen. Modus Mio Playlist, da ist ja wirklich bloß noch Popmusik. Und wenn eine Subkultur zu einer Popmusik wird, Green Day waren ja irgendwann auch keine subversive Band mehr, sondern eine Stadionrockband. Und das widerfährt ja jetzt Hip-Hop und oder Rap. Und gibt's das noch? Also bestimmt gibt's das, aber ich würde dann gerne noch ein paar Tipps wissen, ob es irgendwie noch ein paar coole Underground-Sachen gibt. Die, auch wenn es bloß DIYs, die können ja 808s benutzen und Autotune, das ist ja, geht jetzt nicht um die Kunst, sondern um die Attitüde oder um dass da auch mal wieder mal eine Aussage kommt. Denn ich komme mal schnell bei KZ an, da gibt's halt dann Bum, bum, bum oder so, ganz klare Aussagen. Aber ansonsten hat Rap so für mich die politische Relevanz zum Teil verloren. Also weiß ich nicht, ob ich da jetzt jemanden angreife, Lukas, musst du sagen. Aber so ein bisschen finde ich das fast ein bisschen schade. Oder bin ich da einfach Comic aus dem Moostopf?
Ich sehe das, glaube ich, auch so. Ich glaube, das passiert mit jedem Genre, was irgendwie in den Mainstream rückt und wo Hits zu holen sind, sage ich mal. Und wo es irgendwie auch nahe liegt für die Leute, ihr Musikprojekt als Wirtschaftsunternehmen zu verstehen und auch so damit umzugehen. Und dann ist es halt irgendwie natürlich das Gegenteil von Punkrock. Und Punk ist ja jetzt nicht nur eine Musikrichtung, sondern auch eine Attitüde. Also so habe ich das immer verstanden. So hat man ja auch irgendwie gesagt, die ersten 808-Sachen und so, dass die auch irgendwie punkig waren und auch die KZ-Sachen waren immer punkig und sind es, glaube ich, bis heute. Also einfach durch die Anti-Haltung und durch den Dreck, den man zulässt. Also den Dreck im Sinne von Unsauberkeit in der Produktion und auch so ein, ich würde auch sagen, so auch ein Kapi war irgendwie punkig, weil es irgendwie so rausgerotzt war, aber auf eine emotionale und geile Art und Weise. Aber ja, politisch ist da jetzt irgendwie vielleicht gar nicht mehr so viel übrig geblieben.
An der Front mit Sicherheit, ne? Man darf ja auch nicht vergessen, dass genauso wie du mir, wenn ich sage, ach, echten Rock gibt's auch gar nicht mehr, das ist auch alles nur noch weichgespülte Schadscheiße und alle wollen nur den nächsten Hit haben, wird in dir die Empörung aufschreien und sagen, nein, hast du noch nicht etwas von der und der Band gehört? Also,
ja, da kommst du jetzt ins Spiel und kannst uns noch mal ein paar Empfehlungen aus dem Untergrund aussprechen.
Na, oh Gott bewahre, ich möchte jetzt nicht wirken wie der Typ, der den Untergrund durchgräbt, aber ich verteidige immer den Punkt, dass es halt so herrlich schön ist, dass die Größe von Hip-Hop, von der Kultur, die Größe von Rap-Musik auch innerhalb der Industrie hat ja dazu geführt, dass der Berg einfach so groß ist und dass es da drin so viele unterschiedliche, also, kleine Subgenres mittlerweile gibt. So, Rock ist ja nicht Rock.
So. Naja, auf jeden Fall.
Da wirst du sehr spezifisch und wahrscheinlich auch allergisch reagieren, wenn man alles über einen Kamm scheren würde. Und genauso, also Alligator kommt auch noch aus einer Zeit, wo alle in dem gleichen Backstage gesessen haben und man sich irgendwie zumindest aus der Entfernung gegrüßt hat oder auch nicht, aber sie gehörten trotzdem alle in den gleichen Backstage. Heute müsste man, wenn man es ehrlich meint, im Prinzip könntest du 4 verschiedene Hip-Hop- oder Rap-Festivals aufstellen und sie hätten komplett unterschiedliche Lineups und sie würden wahrscheinlich trotzdem alle eine ordentliche Anzahl an Menschen generieren können und die Playlisten würden sich wahrscheinlich kaum noch überschneiden.
Ja, das stimmt. Ich freue mich ja auf die Festivalsaison. Wir sehen uns ja dreimal auf so Festivals. Wir spielen ja zusammen.
Geil.
Rock der Schlacko, Open Flair und das Taubertal. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich bei irgendwelchen Festivals immer auch mit Leuten abgehangen, ob das jetzt Casper war oder der Typ von Odd Couple oder eigentlich ist mir das auch wirklich am Ende immer egal. Es gab immer genug coole Leute, das stimmt. Und ich freue mich auch dieses Jahr total, weil wir, wie gesagt, direkt hintereinander spielen. Und dann teilt man sich ja auch den Backstage. Und solange du nicht abflatterst oder man irgendwie den Backstage verlassen muss, wenn du kommst als Headliner, laufen wir uns ja vielleicht sogar noch über den Weg.
Ich mache den Linkin Park Move, ich sperre den kompletten Backstage Richtig. Ab und lasse mich dann meiner weißen Schuhe zum Schlagzeug tragen. Ach nee, das war Lars Ulrich, Entschuldigung.
Und Rauchverbot musst du verhängen, wenn der Linkin Park
Stimmt.
ist. Ja, das auch im Außenbereich ganz wichtig.
Ja,
ja. Klingt gut. Das sind auf jeden Fall Schritte, dann könnte man aber auch sagen, wird irgendwann cringe, was Alligator da so abzieht. Musikalisch hast du quasi da versucht, die Kurve zu kriegen jetzt. Ne? Dein Thema ist ja so die Cringeness-Wellen, die Musik von sich haben. Hattest du Sorge gehabt, dass Alligator irgendwann eine Karikatur von sich selbst wird? Mal, ganz ernsthaft, in deiner Karriere, hast du mal Sorge davor gehabt? Weil die Leute, das sind ja Songs gewesen, die dann zu Hits, zu Hymnen geworden sind, die dich dann irgendwann wieder einholen vielleicht.
Ja, total. Also ich habe mir die Frage bei mir noch gar nicht so sehr gestellt. Ich glaube, ich war nie so in diesem, an diesem Pop-Zenit oder an diesem, in dieser krassen Mainstreamigkeit unterwegs, also so jetzt auch im Sinne von Fame. Da war ich immer noch so unterm Radar der Boulevardmedien, so gerade knapp drunter, dass ich vielleicht einfach dem ein bisschen entgangen bin, dass ich auch danach in so eine komplette Phase gefallen bin von Alligator ist komplett cringe für alle, also für so Mehrheitsmeinung, Mehrheitsgesellschaft, abgesehen von den Hatern, die es natürlich immer gibt. Aber ich glaube, man muss erstmal einmal diesen ganz krassen Pop Olymp haben, damit man danach eine Zeit lang in diesen Cringe fällt. Also zum Beispiel die No Angels oder Tokyo Hotel ist vielleicht auch ein sehr gutes Beispiel. Als die rauskamen, wurden die nur gehatet. Und das war Common Sense. Das war irgendwie, da waren sich alle einig. Alle Medien sind da drauf gegangen, die sind zu jung, die wissen nicht, was sie machen. Die sind irgendwie uncool und haben noch irgendwie, sind noch grün hinter den Ohren und nehmen sich jetzt raus, in ihrem Alter so irgendwie so auf Rockstar zu machen. So war ja die Mehrheitsmeinung und dabei war das halt irgendwie, also die Songs vom Writing her hatten ja schon Hand und Fuß und da ist eine Generation ja auch mit aufgewachsen und heutzutage ist das Blatt wieder ganz anders. Kraftklub und Tokyo Hotel machen Features-Song und die beiden Boys sind irgendwie, sind ja, wie sagt man, die
fresh.
Sind fresh, genau, danke, das war das Wort. Sind einfach fresh und am Start und etabliert und das, was es damals gab, wird halt einfach, ist halt automatisch irgendwie über diese Zeit einfach von Cringe direkt in Kult gerutscht. Und einfach nur durch Zeit.
So wie bei Scooter auch, ja.
Bisschen wie bei Scooter auch. Ja. Und ich glaube, das ist bei vielen Bands so. Und das ist auch dann dieses einfach Abwarten. Einfach abwarten, bis der Zyklus irgendwie vorbei ist. Und dann kann man Kult sein. Weil irgendeine Generation, irgendwelche Menschen werden halt damit aufwachsen, mit dem, was du machst. Und werden damit den denkwürdigsten Sommer ihres Lebens verbinden. Das ist einfach so. Und dann werden die immer wieder dahin zurück wollen und dann werden sie immer Nostalgiegefühle haben. Und was ist es denn heute? Was wäre das denn heutzutage? Was ist denn irgendwas, wo sich alle ein bisschen einig sind, dass es irgendwie wack ist, aber erfolgreich? Gibt's sowas?
Boah.
Kommt im Auge des Betrachters, wa?
Ja, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, was ich sage hier. Aber die Tatsache, ich sag dir mal ganz ehrlich, natürlich komme ich ich bin auch ein großer Freund, nochmal von vorne. Wenn mich Leute nach den größten Alben aller Zeiten fragen, und das sage ich als Nico Beckspin, Hip-Hop-Journalist, ist immer Rage Against the Machine, Same, ist immer eins von den drei Alben, die ich sage. Das zweite ist wahrscheinlich Nirvana Nevermind und dann kommt irgendwann noch ein Hip-Hop-Album dazu. Trotzdem bin ich dieser ganzen Kultur und allem, was da drin passiert, hart verbunden. Und weil ich auch gegen viel gekämpft habe. Und dann heute zu sehen, wie dünnen Eurodance-Beats oder Schlageresken Ballermann-Nummern Massen erreicht werden, die auf 1 und 3 klatschen, um dann freut sich auf der einen Seite mein Herz, dass ich sage, ja geil, okay, am Ende des Tages der Typ, der das da macht, okay, das ist Hip-Hop, So, der gehört, der übernimmt jetzt den Ballermann, einer von uns, geil. So, das finde ich cool, dass er es macht. Musikalisch möchte ich mich häufiger eher eingraben, als dass ich mitsingen möchte. Und wenn es dann auch noch auf dem Festival meines Vertrauens stattfindet, ist es halt, mein ganz privater Geschmack ist dann noch weit davon entfernt. Und trotzdem sage ich aber Respekt dafür, dass das alles aus dieser Kultur entstanden ist und dass ihr uns alle nicht haben wollt. Und so ist das mein eigenes ambivalentes Verhältnis zur Cringigkeit, die passiert.
Ist auch so ein bisschen Fluch und Segen, merke ich gerade, so in dieser Rap-Kultur verwurzelt zu sein, weil ich weiß, als ich damals 99 oder ja doch in den Bandbus das erste Mal, nee, ich bin ja 97 dazugestiegen, noch als Backliner, habe immer so Tapes gemacht, also so Kassetten, die wir dann immer so gehört haben. Und natürlich gab es auch damals schon Bands, die wir unglaublich scheiße fanden. Und wir haben uns, es waren immer Rockbands, die wir total kacke fanden. Also diese, so dass du jetzt sagst, ach geil, der spielt jetzt auf dem Ballermann, aber der ist ja einer von uns. Das würde ich, die hab's bei uns immer nicht. Wenn es irgendeine Band in irgendeiner Art und Weise schafft, weil ich muss, Alligator sagt eben auch was, wenn man so, also ich finde ja nicht, dass du unterm Radar bist, weil das schon echt krasse Hits sind, die von dir kommen. Aber ja, irgendwie, ich weiß nicht schon, was du meinst, das ist trotzdem nicht so diese krasse. Aber wenn man das schafft, über eine lange Zeit nicht ganz so aufzutauchen, nicht ganz in den einschlägigen Medien aufzutauchen, dann wird's nicht cringe. Ich glaube, dann macht man nämlich einfach die ganze Zeit seine Musik und dann kriegt dieser Pop-High nicht wirklich Möglichkeiten, dir in den Arsch zu beißen. Dann ist man irgendwie unter sich und seinen Leuten, macht Mucke. Die ist mal ein bisschen erfolgreicher, mal weniger erfolgreich, aber das juckt irgendwie die große Masse nicht und dann interessiert das eigentlich auch keinen. Und selbst wenn dann Leute in die Schmelinghalle kommen, ich habe zum Beispiel vorgestern eine Band, die sehen die Idols, ich weiß nicht, die werden jetzt außer Lukas wieder Kinder kennen von euch, unfassbare Band, aber die sind halt, die wird Kinder kennen, obwohl 10.000 Leute zu so einer echt verrückten, crazy, rumpeligen Punkrock-Band kommen. Und die werden aber irgendwie nie, ich glaube, die laufen nie Gefahr, so richtig peinlich zu werden, weil du halt, wenn du halt nicht diesen riesen Erfolgs das Ding hast, so wie die Tokyo Hotel sind oder auch Capital Bra oder so, dann wird es halt, glaube ich, auch kann es nicht peinlich werden. Deswegen sind wir da, glaube ich, ganz fein raus, so ein bisschen.
Ja, es liegt mal wieder an den Medien. Aber ich, also es stimmt ja wirklich, also in dem Falle, weil es einfach mit den Medien zusammenhängt, wie man quasi die Leute nervt, weil wenn man viel in den Medien ist, dann nervt man die Leute irgendwann. Dann ist, boah, der ist schon wieder da, der nervt mich, weil er jeden Tag auf der Bild-Zeitung auf Platz 1 ist. Und dann kommt so in der Mehrheitsgesellschaft so eine Übersättigung vielleicht zustande. Und ja, ich, also meine Sachen waren natürlich auch erfolgreich, aber ich hatte jetzt kein Tokyo Hotel Boulevard Fame und da bin ich halt auch ganz froh drüber.
Auf jeden Fall.
Wie ist das bei dir, Yannick?
Mit Fame? Was?
Ich hatte auch keinen Tokyo-Hotel. Nee, Boulevard-Fame.
Mit dem Cringe-Cringeness-Gefühl bei dem Mucke. Ich will, du, weil du so ruhig wirst, will ich dich einfach mal kurz einmal wenigstens damit reinholen können, weil ansonsten bewegen wir uns ja auf Genrefeldern, in denen du ja wahrscheinlich nicht so viel mit dazu beitragen kannst und willst.
Ach, ich finde eigentlich, dass das, was Alligator eben zum Schluss gesagt hat, ganz, ganz gut und glaube ich auch für mich so die passendste Erklärung, dass es halt irgendwann. Ich glaube, so, wenn so Sachen so cringe werden, dann liegt es halt wirklich oft daran, dass man so übersättigt ist und dass dann vielleicht auch so ein bisschen so fast dieses Haar in der Suppe gesucht wird, weil wenn man jetzt Beispiel Tokyo Hotel so sich die beiden Bill und Tom heute anguckt, so das sind echt richtig clevere Typen, die einfach irgendwie sehr nice Zeug machen. Ich weiß nicht, wie ihr die so bei YouTube zum Beispiel auf dem Schirm habt, was sie da machen. Und das dann, glaube ich, einfach damals einfach so die Musik an sich gar nicht mehr bewertet wurde. Dann war das halt dieses Phänomen Tokyo Hotel so groß und hat irgendwie natürlich auch hauptsächlich junge Mädels irgendwie angesprochen, dass dann so viele Leute wahrscheinlich gesagt haben, boah, ist das scheiße. Und einfach überhaupt nicht mehr, die hätten Musik sonst was machen können. So, sie hätten wahrscheinlich trotzdem genervt und wären irgendwie cringe gewesen. So, und das ist dann genau dieser Punkt, dass man dann halt einfach zu groß wird für den Moment. So, und dann ja, dann platzt diese Blase, wenn man sie so nennen will, halt irgendwie und dann mit ein paar Jahren Abstand kommen sie dann halt, feiern sie irgendwie ein Comeback und alle Leute merken so, ey, die Jungs sind ja doch gar nicht so kacke und sind eigentlich gar nicht peinlich. Und auf einmal bist du mit Heidi Klum verheiratet.
Ja. Und nochmal kurz zu Tokyo Hotel, das muss man ja auch mal sagen, das war auch einfach krass, was die damals schon gemacht hat, rückblickend, weil die kamen ja irgendwie. Die kommen ja aus dem Osten und die sind so rumgelaufen, wie die rumgelaufen sind. Mhm. Und damals gab es halt noch keine LGBTQ und Body Positivity und wie, also diese ganzen Bewegungen, die, die einem halt erlauben, so zu sein und sich so zu auszudrücken, wie man das gerne möchte. Und ich glaube, die haben halt richtig kassiert dafür und haben es trotzdem durchgezogen. Und ja, das voll. Muss, das ist einfach respektabel.
Voll. Da mache ich auch mit, weil bei der Musik bin ich, ich finde, das hat sich bei mir, ich war, glaube ich, damals schon zu alt. Ich fand die Musik damals so, wie ich sie fand, die finde ich heute immer noch genauso. Aber ich finde, in welcher Zeit die ihre Sachen gemacht haben und so sein wollten, wie sie sein wollten, was ja eigentlich das Normalste der Welt sein sollte, das finde ich auch tatsächlich. Aber ich habe trotzdem nach dem dritten Mal den Podcast habe ich ausgemacht, weil ich es mir nicht mehr anhören konnte, weil mich auch wahnsinnig genervt hat, sorry. Und ich finde die auch nicht wirklich cool irgendwie. Aber ich finde, wenn jemand Gegenwind aushält und sich nicht davon abbringen lässt, was zu machen, was ich jetzt irgendwie, weil nur Geschmackssache ist, dann hat er erstmal meinen Respekt verdient, auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Ich finde diesen schmalen Grat zwischen Cringeness und Coolness, das ist eine lustige Erkenntnis aus solchen Themen, aber auch im Hip-Hop heraus, ganz, ganz schwierig. Und du musst auch erstmal auf das Level kommen, dass die Leute sich überhaupt mit dir beschäftigen wollen, dass du cringe werden kannst.
Ja, du wolltest eben sagen, erstmal überlegen, ist der jetzt cringe da? Ja, stimmt.
Ja, das darfst du nämlich auch nicht unterschätzen.
Ja, und dann du musst es erstmal schaffen.
Und es ist something between love and hate. Wenn du es noch besser machst, machst du am Ende Mucke, die so groß ist, dass alle Leute sie lieben oder die Masse sie liebt. Alligator, warum machst du so ein Album jetzt? Also warum machst du ein Rock-Album? So, mal abgesehen von Trends, sondern für dich ganz persönlich. Ist es die musikalische, quasi deine eigene musikalische Pflicht gewesen, das zu machen? Oder was hat dich angetrieben?
Ja, ich glaube, mir war langweilig. Also ich... wollte dann irgendwie das machen jetzt. Ich habe die Gitarre ja die ganze Zeit eh hier stehen und dann war das halt an der Zeit. Und ich finde das irgendwie, also ich langweile mich selbst dann davor, dass ich irgendwie manchmal dann vielleicht dasselbe mache. Beziehungsweise, das ist auch eine lustige Beobachtung, wenn man so Album nach Album macht, hat man ja als Musiker in der Selbstwahrnehmung oft das Gefühl, jetzt bei diesem Album habe ich mal was ganz anderes ausprobiert. Jetzt habe ich mal so ein richtig neues Album ausgepackt, einen neuen Sound. Dann zeigt man das Leuten und dann sagen die, ah, okay, ja, nee, ist so ein Alligator-Album. Das kennen wir schon.
Und, aber auch geil eigentlich, war, wenn sie sagen, ist trotzdem noch ein Alligator-Album. Ist ja eigentlich super. Ja.
Dann hast du es geschafft eigentlich auf eine gewisse Art und Weise, oder?
Klar, aber man denkt sich so, ich wollte aber jetzt doch mal was ganz Neues, aber das ist halt in der Selbstwahrnehmung oft einfach sehr, sehr anders, weil die Stellschrauben, die man da dreht, sind halt nichts gegenüber der Übermacht der Stimme, weil die Stimme ist halt das dollste Instrument und das prägendste Instrument auf jedem Song, das ist einfach so. Und dann kann man da auch manchmal gar nicht so viel machen und jetzt war das aber irgendwie an der Zeit mal wirklich, also jetzt ist halt wirklich so, dass Leute mir sagen, es zwar, ja, es ist ein Alligator-Album, aber es klingt halt wirklich doch deutlich anders und das ist schon mal gut für meinen Seelenfrieden, dass ich das doch noch schaffen kann, auch mal anders zu klingen. Und ich liebe halt einfach die Musik, das ist die Erklärung dazu. Das sind die zwei Genres, in die ich mich verknallt habe, als ich jung war. Ich habe New Metal und Crossover geliebt und ich habe Rap geliebt und warum ich jetzt die letzten Jahre nur Rap gemacht habe, in Anführungszeichen, kann ich mir irgendwie selbst nicht erklären. Jetzt musste das sein und es hat unfassbar Spaß gemacht.
Das du ist musst ehrlich, aber, ja. Entschuldigung, dass ich kurz reingeredet habe, aber ich glaube, du musst auch ein bisschen Grunge gemacht haben, weil ich finde, ein Song, ich weiß nicht, ob es der dritte oder vierte ist, ich habe es mir jetzt, glaube ich, zwei oder drei Mal angehört, klingt voll nach Pearl Jam. Das fand ich übrigens, da war ich so, oh, das ist aber geil, weil wie gesagt, so Crossover war ich irgendwann so, ah, okay, krass, fett. Und dann kam dieser Pearl Jam Song, also wo ich dachte mir, ach geil, das ist ja richtig Grunge. Also du hast bestimmt auch noch ein bisschen Grunge gehört, muss ich dir jetzt einfach mal unterstellen, weil der eine Song echt geil nach Pearl Jam klingt, muss ich sagen.
Ja, Pearl Jam tatsächlich nicht so. Vielleicht meinst du den Song, wo auch Mille Petrozza das Gitarrensolo spielt im hinteren Teil des Liedes, weil der ist so ein bisschen, der ist weniger Crossover und weniger New Metal, sondern eher so ein bisschen... Ja, für mein Gefühl so eher ein bisschen an Hair Metal und an so diesen glamigeren Sachen angelehnt und deswegen klingt der auch ein bisschen anders.
Ja, der mit Mill, ja genau, wie heißt der? Ist der, nee, ich ist es nicht,
ich, wa? Ich heißt der.
Das ist ich, okay. Genau. Ja, bei mir war es, ich bin mir nicht sicher, Weiße Zähne ist das auch nicht, obwohl doch Weiße Zähne klingt auch, finde ich auch, weil da wird ja auch, ihr rappt ja auch nicht. Das ist ja, also ist ja, also finde ich, aber gut, jetzt erkläre ich dir deine eigene Musik, das ist ein bisschen übergefühlt, schön bitte. Finde ich aber auch geil, den Song mit Bowser finde ich super und ich finde auch den mit Tarek ganz stark. Und wie gesagt, dieser eine Pearl Jam-mäßige finde ich auch stark, muss ich sagen. Spielst du die Gitarren eigentlich alle selber, bis auf das Solo, was Mille da gemacht hat, oder?
Ich habe zum allerersten Mal in meiner Karriere sozusagen einen Co-Produzenten zugelassen. Das ist was Neues für mich. Ich habe bisher noch nie ein Album mit jemand anderem produziert, also ein eigenes Album. Und weil ich jetzt aber irgendwie, ich wollte halt diese Gitarrenwand haben und ich wollte dieses richtig detaillierte Drum-Recording, was ich zu Hause niemals machen kann und würde, weil ich habe nur einen Verstärker und ein nie gestimmtes Schlagzeug und da brauchte ich Hilfe von Fach. Deswegen, ich glaube, was die Gitarren angeht, habe ich ungefähr vielleicht 60-70% selbst gespielt und den Rest hat mein Kollege Hannes Kelch gespielt, der mit mir das produziert hat und der ist auch so jemand, der dann halt eine Stunde vor dem Verstärker sitzt und die Mikrofonposition verschiebt, bis halt der Sound perfekt ist.
Es ist aber wirklich amtlich. Also die Gitarrenarbeit ist auch sehr amtlich, muss ich sagen. War ich so, oh krass, Alter, schön. Das ist schon.
Ja, hat er gut gemacht.
Nee, ihr also, habt ihr gut das gemacht. Kann er. Also du auch, wenn 60% ist ja mehr als die Hälfte, wenn ich meinem alten Matheverständnis folgen darf, was du ja mehr Gitarren eigentlich spielt als er.
Ja, ich habe das mal so dahingeschätzt und mir auf jeden Fall den Löwenanteil herbeigeschätzt.
Na klar, er ist ja nicht dabei, kannst du machen. Nee, ist geil, genau. Auf jeden Fall.
Ihr könnt euch auf jeden Fall nächste Woche ein Bild davon machen, wie sich denn, wenn ihr die Singles nicht gehört habt, das werdet ihr bei der Waschhaus wahrscheinlich, aber das Gesamtwerk anhört zwischen Rap und Rock, wie sie es gehört. So, wie ist eigentlich bei den Beatsex los? Ich habe keine Ahnung, ne? Aber was geht denn da so gerade? Kommt da jetzt das Rap-Album demnächst?
Ja, wir bringen jetzt ein Album raus, wo wir ganz viele Rapper. Nee, wir, wie gesagt, wir können ja nichts anderes. Wir bleiben einfach bei Bass, Gitarre, Schlagzeug, Gesang und versuchen da demnächst irgendwie auch mal wieder. Ich glaube, dass wir demnächst auch mal wieder irgendwas machen sollten. Das hat jetzt schon, es dauert jetzt 8 Jahre. Und man muss ja aufpassen, dass man nicht in der Versenkung verschwindet. Weil die jungen Bands, die rücken ja nach, sag ich euch. Da gibt's ja Bands ohne Ende, da muss man ja dranbleiben.
Da muss man dranbleiben, sonst hat man keine Chance, ne?
Ja, wenn man kommt, sag ich Bescheid, dann können wir ja wieder so einen Stammtisch machen. Dann bringt meine Kollegen mit. Dann machen wir mal einen richtigen Rock-Stammtisch.
Ja, und ehrlicherweise haben wir ja auch, so, wenn wir gehen wir mal zu deinem Classic zum Beispiel, den du ja mitgebracht hast. Der ist ja auch schon so eine der Urblaupausen von Genre Crossing. So, also ja. Noch nicht ganz durchgespielt, noch nicht ganz, aber auf jeden Fall schon ein ganz entscheidendes Merkmal für Genregrenzen, die man einfach sprengen soll. Von einer Band, die das gemacht hat zu einer Zeit, wo es nicht Vogue war und so, wie man es machen musste und deshalb wahrscheinlich auch Blaupause ist.
Total.
Jetzt bist du dran. Dein Plädoyer für dein Classic.
Ich muss ja sagen, das ist ja bei dem Album tatsächlich noch eher so ein klassisches Sample-basiertes Album. Also richtig Crossover wurden sie ja später. Ja. Bei den Alben, wo sie dann einfach auch, da habe ich sie öfter mal gesehen, mit der runden Bühne in der Mitte. Dann kommen sie raus und spielen hier, machen eine Rap-Session eine halbe Stunde. Danach greifen sich Instrumente, dann spielen sie unter so einem Lampionschirm so eine Jazz-Session für eine halbe Stunde. Danach kommen bloß Bad Brains-artige und Minor Threat-mäßige Hardcore-Punkrock-Sachen. Und dann wird irgendwann Sabotage gespielt und dann ist eh der Ofen aus bei allen anderen. Und dann können sich alle ihr Lack legen. Das war für mich schon immer, seitdem ich 13 bin, habe ich das erste Mal gehört und glaube ich, seitdem wollte ich immer irgendwie so sein wie einer von den Beastie Boys zusammen. Waren für mich immer die allercoolsten. Und als dann damals die Wende war, bin ich in Neukölln in einen Plattenladen und habe eine CD geklaut, die hieß Paul's Boutique. Und wusste aber nicht, dass man mit der Hülle immer vor zum Verkäufer geht und der so eine große Schublade aufmacht und einem dann die CD gibt. Ich bin rausgerannt und hatte diese Hülle zu Hause. Und hatte diese Hülle und wusste nicht, was das für Musik ist. Ich wusste, die machen You Got a Right for Your Fight to Buy und 40 Thieves und so. Und war so, Scheiße, aber das sieht ja mega cool aus. Hab dann irgendwann die Platte mir als Schallplatte, hab sie nicht verstanden. Und dann hat's bei mir erst, als jetzt diese Dokumentation rauskam, Pizza, da hat's bei mir Klick gemacht, weil dann auch mit dem Album ging ja nicht bloß so musikalisch eine Änderung einher, sondern auch dieses Keith Schellenbach-Phänomen, also dass die alte Schlagzeugerin aus der Band gemobbt wurde, dass Rick Rubin da so ein bisschen, ich sag jetzt mal, toxische Männlichkeit kann man da ruhig schon mal benutzen. Und dann hat sich ja auch MCA irgendwann auch in einem Text, der auf der Platte auch drauf ist, auch ganz klar nochmal an die Frauenwelt gewandt und hat irgendwann so ein bisschen, nicht um Entschuldigung, aber um Verständnis gebeten, dass die auch auf Tour die Mädels in so Cages hatten und mit Bier gespritzt haben, also auch so mit so Stereotypen gespielt haben. Und irgendwie mit dem Album fing die an, also für mich, also wirklich so unfickbar zu werden. Und dann das Album danach macht sowieso alles fertig so, aber die fing dann an, dann waren die nicht bloß cool mit hier, so wir machen geil Rockmusik, Rapmusik mit Rock und Party, sondern dann hatte das irgendwann auch so eine Tiefe und so eine Bedeutung und dann wurden die so politisch und das war immer alle arschcool und das Album hat für mich quasi eigentlich das Album, obwohl ich die wenigsten Songs davon so richtig gut kenne, hat für mich den Grundstein gelegt, dass ich immer noch, obwohl ich nächste Woche 51, nee, morgen 51 werde, die Beastie Boys immer noch die beste Band der Welt sind und wahrscheinlich tatsächlich immer sein werden und bleiben werden. Ganz, ganz stumpf.
Hut ab. Ich selber habe gar nicht so eine Verbindung dazu, dem Ding. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich die Beastie Boys Diskografie durchgucke. Da habe ich am wenigsten Verbindung zu, weil es mir einfach auch musikalisch nicht so viel gegeben hat in einer Zeit, in der ich es kennengelernt habe.
Macht Sinn.
Und das schon sperrig ist.
Das ja, genau.
Ist nicht so eingängig wie alles andere drumherum.
Nee, so. Es war auch nicht zwingend funky. Also so richtig jiggy waren sie nie. Ja. Aber sie waren halt einfach immer die coolsten. Ich kann mich da was wiederholen. Ja.
Das ist tatsächlich auch immer, das denke ich auch jedes Mal wieder. So Beastie Boys, du bist ja nicht der Erste, der so von denen schwärmt. Und die Alben sind ja auch irgendwie in sämtlichen Top-Listen gelistet.
Ja.
Ich, klar, habe die auch gehört und also nachgehört. Und irgendwie ganz persönlich, ich bin nie richtig warm damit geworden. Ich habe es immer wieder versucht, weil ich denke so, ey, wenn alle da das so feiern, so das, warum ich nicht? So, aber ich, nee, ich glaube, dieser sperrige Sound, was du eben gesagt hast, Nico, das ist es auch, was bei mir so ein bisschen das verhindert hat, dass ich damit irgendwie richtig irgendwie mich verliebt habe in das Ding.
Ja, sind ja auch eine Punkrock-Band, wa? Ist ja eine astreine Hardcore-Band gewesen und das sieht einfach, ja. Aber ich kann dir total verstehen. Ich weiß auch, wenn man halt, weiß ich, Biggie oder sowas feiert, dann ist Beastie Boys nicht zwingend genau in der gleichen Schublade. Verstehe ich schon.
Sind die in deiner Plattenkiste vertreten? Bestimmt, ne, Alligator?
Nee, ich glaube, wo ich drüber nachdenke, dass ich vielleicht immer gedacht habe, da ist zu viel Hall auf den Vocals und auf den Drums.
Ja, voll. Ja, voll geil.
Aber ist doch so, oder?
Ist, ne, total, auf jeden Fall. Und auf einen bei Gratitude oder so, wenn die dann so da ist, ah ja, haben immer, ja, auf jeden Fall, sehr gut. Ja,
also ist bestimmt alles geile Scheiße, aber das hat mir damals irgendwie vielleicht den Zugang nicht ermöglicht und deswegen habe ich diese Kiste noch zugelassen. Vielleicht mache ich die irgendwann auf und habe auch noch mal eine Beastie Boys Phase.
Das ist ja ziemlich geil, dass du überhaupt gar keinen Bezug dazu hast oder auch gar keinen Verbindungspunkt dazu. Das hätte ich jetzt ehrlicherweise gar nicht mitgerechnet, dass ich andersrum bei deinem Classic, den du mitbringst, keine Ahnung habe. Das war mir klar.
Ja.
Also ja. Ehrlicherweise.
Das hatte ich jetzt auch nicht erwartet. Vielleicht auch, weil, das knüpft dann wieder an das andere Thema, ich mit ein paar Leuten auch darüber sprach und auch die der Meinung waren, dass Guano Apes auch in den 90ern irgendwie als cringe galten. Ich habe es nie so erlebt, weil ich genau in der Zeit halt jung war und das meine erste Platte war, mein erstes Album und ich es einfach großartig fand. Aber weiß nicht, wie das für dich war, Totze, wie du die Band erlebt hast, aber viele haben mir gesagt, dass es eher als uncool galt unter Rockern, die ein bisschen irgendwie aus einer anderen Zeit kamen, weil es natürlich auch Mainstream war. Es war ja auch, die waren ja auch sau erfolgreich damals mit Open Your Eyes, mit Lord of the Boards und ja, das Album, was ich mitgebracht habe, um das jetzt hier nochmal kurz zu sagen, Proud Like a God war das allererste Album von den Guano Apes und auch mein erstes Album, was ich mir auf CD gekauft habe. Und es ist ein Crossover-Album, so würde man das betiteln. Und auch da, also die Frau rappt auch auf der Platte, das darf man nicht verschweigen.
Und gut sogar,
ist auch Teil davon, ja.
Ja, aber jetzt musst du sagen, Totze, sind die Guano Apes cringe gewesen?
Pass auf, ich muss kurz gucken, wann das Album rauskam, weil dann habe ich 1997. Ich finde den Proud Like a God, so heißt die, heißt sogar ein Song so, wa?
So heißt die Platte, genau.
Der ist die Platte.
Und Open Your Eyes heißt der, hieß
Open Your Eyes.
Die haben damals.
Damals leider, in meinem Bewusstsein sind sie gekommen, die haben irgendwann einen Alphaville-Song gecovert, Big in Japan.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, ob das danach oder davor war.
Das war auf dem Album danach.
Ich glaube, ich habe 97, dachte ich, coolere Musik gehört. Aber wenn man das jetzt mal einfach mal so löst, ist das, glaube ich, schon, also man. Die hab in Deutschland halt, die hab ja nur eigentlich Such a Search, die H-Blocks. Ja. Dann gab's irgendwann Thump, die ich auch sehr, sehr cool fand. Und Such a Search und Thump, die kamen so aus dem Hardcore, aus dem richtig DIY-Hardcore-Bereich. Die hatten auch noch so Bands. Und bei den Guano Apes war das so, die kamen so als Band gefühlt von einer Musikschule oder so. Und die konnten alle so ultra krass spielen. Und dann habe ich mich immer auf die Seite von den Bands geschlagen, die irgendwie so aus dem Keller von so einem Jutze gekrabbelt waren.
Ja.
Und deswegen habe ich mich da einfach so ein bisschen, war das halt nicht so meins. Aber dann irgendwann auch Sandra Nasic kennengelernt und muss sagen, dass die so als Frontfrau, war ja so Female Fronted Band, was ja auch heutzutage weit vorne ist. Ich finde, sie ist die krasseste von den Vieren. Musik, das ist schon echt abgefahren. Also sie hat ein krasses Stimmvolumen und auch bei dir bei dem Song, das ist alles, da kann man nichts gegen sagen, aber ich gebe zu, dass ich zu dem Zeitpunkt andere Musik cooler fand, ja.
Mhm. Schön von dir. Hast du das?
Check ich. Ja, das wollte ich nur sagen. Check ich auf jeden Fall. Sandra Nasic ist unfassbar starke Sängerin, Vokalistin und aber alle eigentlich aus der Truppe. Dennis ist ein krasser Trommler und was da musikalisch halt auch abgeht irgendwie, wie du schon sagst, ja, also manchmal hat das vielleicht Musikschulen-Vibes, aber es macht halt dadurch einfach Spaß zu hören, weil da halt nicht nur drei Akkorde passieren, total, sondern irgendwie ja auch mal Tonartwechsel und solche Sachen.
Aber der Bassist hat damals schon geslappt und das war aus Prinzip, dann durfte ich das nicht gut finden, weil ich das natürlich im Leben nicht konnte und auch nie können werde. Und da schwingt doch, der einzige Typ, der slappen kann, ist Flea von den Chili Peppers. Und ich weiß auch, dass das unfair ist, den anderen slappenden Gitarristen gegenüber. Aber das war einfach, man war ja auch so, man, 97, das ist jetzt ja auch schon wieder fast 30, da waren so Prinzipien irgendwie wichtig. Und wenn du Beastie Boys feierst und dann kommt Rage irgendwann und dann hörst du halt so Hardcore-Musik wie Madball und Agnostic Front und Oi-Punk und Street-Punk und dann kommen die Guano Apes, das war halt total schwer, weißt du, selbst Doggy Dogg und Bands aus der gleichen Zeit aus Amerika waren schon schwierig, weil sie dann alle auch so, das war bei mir wichtig, die hatten dann auch so ein Major-Label-Background und das war auch wichtig, dass die Bands mussten halt von irgendwelchen Indie-Labels kommen, die, also so ein bisschen wie Hip-Hop damals auch war, ja, oder Rap, nee, kommerziell. Und da habe ich mir dann selber einfach so ein paar Eier ins Nest gelegt, was auch nicht zwingend cool ist.
Ja. Janik, mich würde mal deine Guano Apes Verbindung eigentlich noch interessieren. Weil ich bin bei denen, die, ich kenne einen Song, der war mir irgendwann ein bisschen unangenehm und ansonsten habe ich nichts davon mitgekriegt.
Also ich habe de facto auch keine Verbindung dazu. Ich weiß nur noch, als Kind, also wirklich Kind, 6, 7, 8 Jahre alt, hatte ich irgendeine, so eine Compilation-CD à la Bravo-Hits. In die Richtung ging das und da war ein Guano Apes-Song drauf. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Und den habe ich gehört und das war so damals als Kind, so mit an, wo man angefangen hat, Musik zu hören und so. Für mich ganz persönlich in meinem Kinderzimmer, glaube ich, das lauteste an Musik, was ich je gehört habe. Und dadurch habe ich diesen Song unfassbar gefeiert und auf meiner kleinen Anlage immer verhältnismäßig aufgedreht. Und bin halt durch mein Zimmer getobt, so, weil es die, ja, lauteste und rockigste Musik war, die ich irgendwie kannte. Ich weiß aber leider nicht mehr, welcher Song das war. Und diese Phase war dann auch relativ schnell vorbei. Und dann bin ich Richtung Rap abgebogen und dann auch dabei geblieben.
Aber auf den Bravo-Hits-Samplern waren die neben den H-Blocks dann echt immer die coolsten, muss man dazu sagen. Selbst wenn sie dann bei den coolen IOZ-Kiddies irgendwie, naja, aber das waren eigentlich, so, wenn die dann auf so einem Sample, aber ansonsten, was waren da sonst drauf? Dann war dieser 90s Bubblegum-Techno drauf, war so ein Blümchen. Und dann hörst du Guano Apes oder H-Blocks und denkst so, oh krass, Gitarrenmusik, war ja damals so, stimmt.
Allein diese Hits gehören aber schon dazu, dass ich in der Sekunde, wo ich sie gehört habe, gedacht habe, ist mir ein bisschen alles zu. Und dann aber in einer Playlist, da gibt es ja einige Hits auch aus der Zeit, ich schon merke, dass davon, dass also einfach auch viel gute Musik entstanden ist, die ich ein bisschen wegignoriert habe. Das muss ich ehrlicherweise auch gestehen. Ich war zu sehr im Hip-Hop-Film hängen geblieben. Was dazu geführt hat, dass ich auch Hip-Hop-Filme geguckt habe, die auf jeden Fall keine guten Filme waren, aber ich sie aus Hip-Hop Sicht auf jeden Fall hochgehalten habe. Zum Glück gab es ab und zu Soundtracks, die besser waren als die Filme selber.
Yes, und so einen haben wir diese Woche dabei als Classic der Woche. Above the Rim, den Soundtrack zum gleichnamigen Film vom 22.03.94, also jetzt 30 Jahre alt. Leitende Produzenten waren Shug Knight und Dr. Dre damals, verschiedene Artists auf dem Album, Nate Dogg, Warren G, Tupac und viele, viele mehr. Regulate mit, ich glaube, etwas über 500 Millionen Streams ist so die eine krasse Single. Sonst noch Anything oder Pour Out a Little Liquor von Tupac sind auch noch mit drauf. Wie gesagt, du hast Soundtrack zu einem, ich glaube, Sportdrama kann man es am ehesten beschreiben, den Film. Ich bin ehrlich, ich habe diesen Film nie gesehen. Deswegen, wir hatten es ja im Vorgespräch schon kurz, Nico. Ist der Soundtrack wirklich so viel besser als der Film? Klär uns auf.
Ich frage vorher noch mal euch beide, liebe Gäste. Habt ihr irgendeine Verbindung zu Soundtrack oder Film?
Na, seitdem ihr mir den rumgeschickt habt und ich gesehen habe, Regulate, dachte ich mir, okay, da haben die Bienen gewonnen. Da können wir, die meisten Streams hat auf alle Fälle euer Song. Ja. Ihr redet nicht, nee.
Also zu, jetzt nicht zu generell zu Soundtrack und Film, sondern zu dem Soundtrack und dem Film.
Ja.
Ja, nee, kenne ich beides nicht.
Das ist total lustig. Denn es ist auch so eine Perle der frühen 90er Jahre, in denen Filme, Hip-Hop-Filme entstanden sind und da viel Lehrgeld dafür bezahlt wurde, mittelmäßige, wahrscheinlich, wenn es nicht Hip-Hop-Klamotte gewesen wäre, CD-E-Movies, die es nirgendwo hingeschafft hätten, aber Soundtracks und Mucke und damit auch Style und Schrägstrich Coolness dafür gesorgt haben, dass sie wahrgenommen wurden. Wie der Impact war in den USA war, kann ich nicht mehr so ganz für mich nachvollziehen. In Deutschland war es auf jeden Fall ziemlich wichtig für jeden, der irgendwie was mit Hip-Hop-Kultur zu tun hat, dass du auch, und also als Basketball als fünftes Element, dem Ganzen so auf jeden Fall Aufmerksamkeit schenkst, ist, wenn du es schaffst, es gucken kannst und dann daraus natürlich auch eine gewisse Coolness ziehst und sowas alles. Wenn wir mal ehrlich sind, sind die Bewertungen online für den Film so, also
geht
eher
so
5 von 10. Und ich glaube, da steckt auch schon noch ein bisschen, okay, der Soundtrack war super, denn es ist nichts weiter als ein Drama um Basketball und Tupac in einer Rolle. Und ich glaube, allein in der sind 3 von 10 Sternen von den 5 von 10, allein dafür, dass es der charismatische junge Schauspieler Tupac war, der dort die nächste Visitenkarte hinterlassen hat. Aber, und das ist halt das Faszinierende an diesem ganzen Soundtrack, der Soundtrack selber hat ja für mich auch nur, also da sind Hits drauf, auch Regulate natürlich der größte. Für mich ist es aber Pain, der Song von Tupac. Und allein dieser Song in diesem Film und diese Szenerie, also das ist so, das hat sich eingebrannt. So, ich kann dir nicht mal mehr sagen, wie das Ganze ausgegangen ist. Wahrscheinlich haben sie am Ende gewonnen und ist alles gut. Mhm. Und so. Ja, vor allem das Tragische ist ja auch, oder vielleicht auch der Mantel des Schweigens liegt ja auch über dem Film, weil du kannst ihn nirgendwo gucken. Du kannst dir bei dem Anbieter deines Vertrauens eine VHS-Kassette davon kaufen. Mit Glück kriegst du nochmal eine DVD mit anderem Ländercode und das war's. Das heißt, wir werden es vielleicht nie erfahren, es sei denn, ihr habt noch einen VHS-Rekorder draußen, wenn ihr euch das mitkriegen wollt. Aber Pain von Tupac, und das ist der Grund, also ich bin zufällig auf den Song gestoßen, habe dann festgestellt, okay, krass, dieser Film, der hat ja feiert der Geburtstag. Und und der Soundtrack, und dann habe ich gemerkt, wie krass der Soundtrack ist und so. Und das ist halt genau wie bei Judgment Night, was du gesagt hast vorhin schon tatsächlich. Einer, wo der Soundtrack auf jeden Fall stärker ist als und größer ist als der Film, aufgrund der Namen, die damals alle ganz schön Impact hatten.
Ja, voll. Ist denn Regulate extra für den Song entstanden oder ist das quasi, war das damals schon davor eine erfolgreiche Single und man hat sich das Ding bloß eingekauft, um den Film noch ein bisschen krasser zu machen? Oder ist der, hat Warren G einen Anruf bekommen, hier, wir haben ja einen Basketballfilm, der ist ein bisschen lame, mach mal ein Lied. Also das würde mich jetzt noch interessieren, weil der ist ja, das ist ja wirklich ein, also das ist ja so ein richtiger Über, also ein richtiger Hit. Also so ein richtiger Hit.
Ich bin den Film mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der Song ist für diesen Film komponiert.
Genau, da würde ich, also so habe ich es auch verstanden. Ich bin mir auch nicht 100% sicher, ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber in der
Vorbereitung. Doch, ihr seid Hip-Hop-Journalisten, wenn ihr sagt, das ist so, okay, dann ist das so.
Dann hat der Film also in der Vorbereitung habe ich so wahrgenommen.
Aber guck mal, es gibt ja eine Sache, die wir jetzt machen. Wir müssen jetzt Falk Schacht anrufen, der weiß das. Der kann mir nämlich auch sagen, in welchem Studio er aufgenommen wurde. Fakt ist einfach, also ja, ich verbinde den damit. Ne? Es scheint in der Produktion genauso gewesen zu sein, wie Yannick und die Redaktion das rausgefunden haben. Und dann ist der Song halt 100-mal größer, als der Film es jemals hätte werten können.
Ja, aber dann ist der Film ja total wichtig. Dann gucke ich mir den, dann hole ich mir die, ich habe nämlich noch einen VHS-Rekorder im Keller. Geil, mach das. Und da hole ich mir die Kassette, was soll denn das?
Aber dann möchte ich auch von dir hören,
Ja, ich hole mir auch Judgment Night, hole ich mir auch gleich und dann quäle ich mich da auch nochmal durch die 1,5 Stunden.
Hast du mal Judgment Night gesehen, Aligato?
Nein, ich kenne das nicht.
Wenn du allen ernstest, dann müssen wir 2024 ein Crossover-Album machen, dann musst du 31 Jahre zurück auf jeden Fall Judgment Night Film und vor allen Dingen den Sampler hören. Denn da sind wir nämlich bei dem genauen Punkt und das ist das herrliche Crossover-Ding. Es hätte so schön gepasst, wenn das heute unser Klassik gewesen wäre. Dieser Sampler ist also für mich eine Offenbarung gewesen, weil ich so viel Metal noch nie gehört habe wie da.
Ach, kennst du den gar nicht? Lukas, du kennst den Judgment Night Soundtrack auch nicht?
Da muss ich mich jetzt hier als Idiot outen. Ich
kenne das nicht. Das ist einfach Wünsche deiner Generation.
Wisst ihr, was das Geile ist? Also ich glaube, du hast jetzt das riesengroße Glück, das Album zum ersten Mal zu hören. Das meine ich wirklich ernst. Ey, das ist wirklich geil. Merk dir das bitte. Ich weiß, das nervt immer. Leute sagen, musst dir anhören und so. Ich habe auch letztens meine Tochter meinte, ich soll mir dieses Travis Scott Album anhören, wo der mit diesem Mund, ich weiß nicht, wie das heißt, habe ich Astroworld, glaube ich, sollte ich mir unbedingt anhören. Und das ist wirklich, das ist ein, also das ist echt ein tolles Album. Macht das, hört,
ich habe es gerade gebookmarkt.
Sehr gut.
Ja, und das Kleingedruckte an der ganzen Geschichte ist, eigentlich musst du dir einen Song anhören und ich glaube, das musst du bei YouTube machen, weil du kannst es nicht bei Streaming-Anbietern machen. Also viele interessante Kombinationen, auch sehr vielseitig. Aber Disorder von Slayer und Ice-T ist immer mein Vorschlag, wenn man das Ganze hört. Volle Lautstärke, nee, einfach nur, nicht, dass ich sage, das ist der beste Song. Volle Lautstärke über Kopfhörer, dann weißt du, was du gemacht hast.
Welcher ist dein bester Song, der Lieblingssong von dir?
Von dem Ding?
Ja.
Boah, schwierig.
Dinosaur Jr. und De La Soul bei mir. Dieser Smooth. Oh, das ist so ein traumhaftes Lied.
Ja. Fallen meinst du, ne?
Ja.
Da sind ja alle drauf. Ich sehe gerade hier die Gästeliste.
House of Pain und Dings ist auch super.
Ja, genau. Ich glaube, Just Another Victim ist meiner.
Just Another Victim ist auch super. Booyah Tribe und Face No More ist auch unfassbar krank, weil die auch alle die Pfanne heiß haben.
Biohazard Onyx, Judgment Night auch. Aber wie gesagt, Disorder, Slayer und Ice-T.
Ey, ich gehe gleich nochmal eine Runde um den Block, rauche eine Zigarette und höre mir die Platte an, auf jeden Fall.
Ja, das mach ist das geil. Mal. Das ist es auf jeden Fall wert.
Ja, geil. Ich habe ja auch diese Platte jetzt nicht nur gemacht, um was zu zeigen, sondern auch um was zu lernen. Ich habe mich ja gefreut, dass ich jetzt Interviews führe zu diesem Thema und dadurch auch wieder mit Leuten ins Gespräch komme. Mit Falk Schacht habe ich übrigens auch schon gesprochen und auch da habe ich eine ganze Liste mitgenommen an Empfehlungen.
Das kann ich mir vorstellen, bei Falk, 100%. Bist du auch auf Rockmusikjournalisten getroffen, die dich angezählt haben für deine Unwissenheit während des Gespräches?
Nee, ich bin ja tatsächlich davon ausgegangen, oder was heißt davon ausgegangen, aber als ich angefangen habe, das Album zu machen, war mein großes Ziel, es so weit zu schaffen, dass ich einen Verriss im Metal Hammer bekomme. Und jetzt ist der Metal Hammer draußen und es ist tatsächlich eine gute Kritik geworden und ich bin völlig völlig überrascht und kann damit leider nicht umgehen jetzt.
Okay, aber wenn ich jetzt mitkriege, dass der Metal Hammer deine Musik gut bewertet, Yannick, das wäre eigentlich ein Moment, an dem wir sagen müssen, okay, jetzt reicht's, jetzt keine Alligator-Mucke mehr in unserer Playlist. Thank Backspin at Friday, ist das noch Hip-Hop, was er da macht, frage ich.
Naja, aber
das
Alligator
hat mit Rap nichts mehr zu tun.
Aber Alligator hat Mille Pedozza von Creator auf dem Album. Und es ist ein total gutes Album. Und ich muss ja sagen, ich habe ja wegen dir, ich habe jetzt auch wieder angefangen, erstmal habe ich wieder angefangen, diese, wie heißen deine Mixtapes? Rotwein und Schlaftabletten?
Schlaftabletten, Rotwein, genau.
Da habe ich ja auch zwei CDs mehr gekauft, wo du dann auch so andere Rapper imitiert hast und so. Das war für mich damals, fand ich so, ey, krass, der kann wie Moloch Dilemma rappen. Das fand ich damals total krass. Das hat mich wirklich schwer beeindruckt. Das habe ich jetzt wieder viel gehört und ich habe tatsächlich auch ein bisschen Limp Bizkit gehört jetzt wegen deinem Album, weil ich mir dachte, ja, okay, was ist denn jetzt? Sind die jetzt cool oder sind die nicht cool? Und Creator höre ich sowieso die ganze Zeit. Von daher total gerechtfertigt, dass du Kind Verriss im Metalhammer bekommst. Ist eine gute Platte, ist doch voll geil. Ist total super.
Dankeschön. Nee, ich krieg wirklich echt sehr viel offene Arme aus dieser Szene und das war generell schon mit dem Publikum auch immer so. Ich habe vor 2 Jahren schon auf dem Wacken gespielt und wurde auch da schon irgendwie wohlwollend behandelt. Und das jetzt aber auch, also Journalisten sind ja nochmal ein anderer Schlag und dass auch sozusagen die feinen Herren der Kritik auch manchmal gute Worte da lassen, finde ich natürlich auch irgendwie schön.
Super. Ja, sehr dir gegönnt, ey, auf jeden Fall.
Wir schreiben keine Kritik mehr bei Backspin, wir suchen uns Songs aus. Und das machen Yannick und ich jede Woche. Thanks Backspin, it's Friday, ist die Playlist. Empfehle ich euch beiden, empfehle ich jedem da draußen, wenn ihr wissen wollt, was im Rap los ist. Denn der ist subgenremäßig auf jeden Fall auch eine wilde Achterbahnfahrt, was man sich da anhören kann. Und es ist für mich jede Woche so eine kleine Herausforderung, was ich wähle. Und dann ist es mal das eine, es ist ein bisschen mehr der ganz persönliche Geschmack oder mal vielleicht auch mal jemandem so ein kleines bisschen hier hervorheben, damit die Leute mal drauf gucken können. Nachdem Yannick aber vor mir auswählen durfte und mir quasi auch 2 von 3 meiner Songs weggenommen hat, die ich eigentlich zuerst in meiner Auswahl hatte, habe ich mir das Ganze dann angeguckt und habe was anderes gemacht, was jetzt aber keine große Überraschung oder keine besonderen deepen Empfehlungen sind, sondern einfach ein kleiner Blick auf diese Playlist. Denn wir versuchen da natürlich so groß und klein wie möglich alles mit abzubilden, aber halt nicht in der Formation von die Größten oben und die Kleinsten unten. Und vor allen Dingen, wenn die Songs nicht so cool sind, dann kann das vielleicht auch manchmal dazu sorgen, dass 1 Million Streamer auch etwas weiter unten in der Playlist landet, weil wir viele andere Songs einfach besser finden. Diese Woche ist es aber ein kleines bisschen anders. Und ich muss auch ehrlicherweise zugestehen, ich habe so ein bisschen so ein Nee, es ist nicht das Pop-Trend, das stimmt nicht. Aber ich habe so eine Schwäche für einfach viele der neuzeitigen Trendmusiker, gerade weil sie teilweise auch echt gute Musik machen. Und genau so habe ich diese Woche auch gnadenlos ausgewählt. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo die Liste ist, damit ich keinen Fehler mache, denn ich glaube, ich habe die hier mir weggelegt, aber das fange ich, dann hole ich sie mir hier. So, dann mein erster Song, den ich ausgewählt habe, ist eigentlich eine relativ, ja... Yannick, ist das denn eigentlich eine gängige Nummer? UFO 361, was er da macht. Es fällt mir fast schwer, das zu beschreiben, aber ich hatte so ein kleines bisschen das Gefühl von einem Künstler, der die ganze Zeit sehr von Amerika inspiriert ist, von dem, was da drüben passiert, aber dann zu den wenigen gehört, die sie im Zweifel gut und individuell übersetzen. Und hier hatte ich auf jeden Fall sehr viel Juice WRLD-Gefühle beim
Zuhören. Ja, ich weiß, was du meinst. Kann ich mitgehen, voll, ja.
Und diese eine Stufe, die hat mich daran gepackt. So, alles andere ist bei ihm ja manchmal ein bisschen zu abgespaced, zu weit weg, zu drüber, zu wild, zu viel gewollt von ihr fühlt mich alle nicht. Das war einfach nur Emotion. Und deswegen mochte ich den unheimlich gerne, den Song. Der zweite ist, pass auf, jetzt wird es ein richtiger Geheimtipp. Ist eigentlich kein Deutschrap-Song, sondern ist ein UK-Rap-Song.
Aber Nems, das Feature kommt groß raus, ne?
Ja, Nems, ne? Mhm. Guck mal, ich weiß nicht mal genau, wie gesprochen wird. ETA ist der Song, ETA. Und Luciano ist das Feature. Und es ist einfach der Grund, weil ich mich, und das liegt an ein paar London-Trips in den letzten ein, zwei Jahren, so, ich bin hängen geblieben auf diesem UK-Sound. So, da rumlaufen und durch die Straßen gehen und dann UK-Playlist hören, dann fühlt sich das auf einmal anders an. Dieses Gefühl habe ich kompensiert und jetzt kommen sie. Und dann ist Luciano auf der anderen Seite und das ist der Grund, warum ich immer mit reingenommen habe, damit ich das hier einmal sagen kann. Ich finde, einfach, wir haben da einen Künstler im Deutschrap-Genre, der es gerade, glaube ich, wirklich schafft, internationale Relevanz hinzubekommen. Und das natürlich strukturiert durch, muss man kein Geheimnis draus machen, dass natürlich Major-Strukturen dafür sorgen, dass er mit internationalen anderen Künstlern kooperiert. Aber das passiert alles so auf Augenhöhe, habe ich das Gefühl. Und dann ist er mal in Spanien, mal in Italien, ziemlich oft in England und macht mit den Jungs gemeinsame Sachen, spielt Konzerte, hat Auftritte, Feature-Auftritte, ist da, findet statt. Und das finde ich ziemlich beeindruckend. Mit einem zeitgenössischen Sound, der ja offensichtlich eine komplette Generation gerade einnimmt. Deswegen ist er wahrscheinlich nicht gerade umsonst die Nummer eins. Und dann kommt eine Kombo, die ich einfach ziemlich wild fand. Und weil das Ganze so eine ruhige und zurückhaltende Nummer war, das war Capital Bra, Sido und Gringo. Und das ist überhaupt nicht auf die Fresse, sondern das ist Regen auf der Fahrbahn. Und das ist sehr minimal. Und deswegen ist es dreimal Superstars, aber dreimal Songs, die ich mir diese Woche ganz gerne angehört habe. Habt ihr irgendeinen davon mitgekriegt? Wahrscheinlich nicht, ihr beiden, ne? Oder?
Doch, den letzten tatsächlich habe ich irgendwelche Reels gesehen und den davor, ich habe kurz mal Luciano, dass der offensichtlich gar nicht viel mit so Grime und so Garage-Leuten was macht, aber den letzten habe ich mitgekriegt, ja.
Ja, ich habe das alles mitgekriegt. Ich glaube, ich habe alle gehört sogar.
Ach echt?
Ja, da bin ich wieder im Game. So bei den Beastie Boys bin ich raus, aber bei Deutschrap bin ich dann doch. Ich bin ja so Secondhand beeinflusst. Ich habe ja diesen ganzen Originalkram nicht gehört, aber dafür ganz viel Deutschrap und habe dann sozusagen die Einflüsse über Ecken bekommen. Und so ist es jetzt irgendwie auch. Ich hänge da immer noch manchmal dran und ziehe mir dann den neuesten Scheiß rein.
Und hast du eine Meinung zu den drei Songs gehabt? Irgendeinen davon noch zu empfehlen oder den Mantel des Schweigens drüberlegen?
Ich glaube, ich fand alle cool, aber es ist mir jetzt auch keiner so super krass hängen geblieben. Also es ist alles Künstler, wo ich gerne mal reinschaue in das Werk, weil ich das spannend finde. Aber ich könnte jetzt keine Melodie mehr summen.
Mal gucken, ob er es bei deinen Songs kann, Yannick.
Ja, schauen wir mal. Meine drei Songs. Nummer eins habe ich aus dem Hause 365, Parisienne von Jolle mitgebracht. Und das finde ich ist so im positivsten Sinne so ein richtiger Jolle-Song. Mit ihrer sehr eigenen Art und Weise Musik zu machen. Das ist ja natürlich kein Rap, aber es findet irgendwie in diesem Urban-Kosmos, wie auch immer, statt. Ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr gut, was sie da macht. Das gefällt mir sehr, sehr gut alles. Song Nummer zwei ist dagegen wirklich Rap-Rap. BK mit Moves. So ein klassischer Storyteller, Real-Talk-Song, alles relativ simpel gehalten, Klavierbeat. Und er erzählt halt von seinem Werdegang, aber das für mich auf eine sehr, sehr spannende Art und Weise, hat mir sehr gut gefallen. Und der letzte Song, den ich mitgebracht habe, ist für mich mit ganz weitem Abstand bestes Release von diesem Freitag und wahrscheinlich auch eins der besten Releases, was wir dieses Jahr überhaupt hören werden. Der Song heißt King, ist von Gerda, She-Raw und Eden und ist auf dem Producer-Album Believe in Gerda von Gerda zu finden, wo für mich wirklich jeder einzelne Track mit hochkarätigem Feature besetzt ist. Also da ist von Kimo über Hannibal, über Materia, Kwame, Liz, besagte She-Raw, Eden, Zazu und viele, viele andere auf diesem Album drauf. Und jeder Track für sich ist einfach unfassbar stark, geht unfassbar gut nach vorne, gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Deswegen King ist der Stellvertreter für das ganze Believe in Gerda Album. Ja, wie gesagt, mein absolutes Release für diesen Freitag.
Ja, ehrlicherweise war das auch der Song, wo ich am meisten Schmerzen hatte, als du ihn ausgewählt hast. Ich hätte aber auch drei Gerda-Songs nehmen können, wenn ich mal ehrlich bin. Denn
ja, wir wussten zum Beispiel auch nicht mal, welchen wir davon in die Playlist packen sollen. So.
Ihr habt genau den richtigen genommen. Ihr habt genau den richtigen genommen. Das ist das allerkrasseste Lied. Ich finde, die beiden, die machen das so klar. Ich finde das auch super, dass da gerade die beiden Ladies alles kaputt machen. Also andere Sachen sind auch noch super, aber das Ding ist, den habe ich, glaube ich, 10 Mal gestern auf euch gesendet. Ich finde den auch ganz stark. Ist auch ein super Album. Mhm. Ultra.
Ja, hast du es auch gehört, Alligator, oder müssen wir hier noch eine Musikempfehlung aussprechen zum Ende dieser Folge?
Nee, letzteren Song habe ich tatsächlich gehört, aber vor allem auch, weil ich She-Raw immer schon unfassbar spannend fand und ja, mir wünsche, dass da viel noch irgendwie kommt. Also sie ist ja schon ewig dabei und es ist einfach eine Stimme, der ich gerne zuhöre.
Total.
Ich war auch sehr angetan. Wie von dieser Runde übrigens. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass ihr beide da wart und wir ein bisschen hier über Genregrenzen sprechen konnten. Alligator, Totze, vielen Dank dafür.
Danke fürs Einladen. Es hat mir Spaß gemacht.
Ja, danke schön.
Das hören wir gerne. Das heißt, Yannick und Redaktion haben einen guten Job gemacht. Das dürft ihr nächste Woche wieder machen. Und dann heißt es wieder Backspin Stammtisch. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.
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 Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Sitz auf dem Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.